Ich heute Morgen zu unserem Gottesdienst begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie sich in dieser Morgenkälte schon auf den Weg gemacht haben, um unter Gottes Wort in der Gemeinschaft zu sein. In diesen Sonntagen im November wird uns ja auch am Ende des Kirchenjahres das Gericht Gottes immer wieder auch so durch die Predigttexte ins Bewusstsein gerufen. Und darum will unser Chor das Lied singen: Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Wir wollen nun alle miteinander singen, was das bedeutet, wenn wir diesen Weg gehen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. 428, die ersten beiden Verse und den letzten Vers 5, 428. Unser Anfang geschehe im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Was würde es dem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und würde doch Schaden nehmen an seiner Seele? Wollen beten. Herr, hinter uns liegt eine Woche, wo wir viel gewinnen mussten und wo wir viel arbeiten mussten. Und es war uns so viel wichtig. Mit der ganzen Energie haben wir uns den Aufgaben gestellt. Aber du machst uns am Anfang dieses Gottesdienstes wichtig, dass es nur eine Frage vor dir gibt, ob unser Leben vor dir wertvoll und wichtig ist. Und wir erkennen vor dir und in deinem Licht so viel Halbes, so viel Verkehrtes, so viel Unrechtes. Wir wollen das alles nun dir bringen, damit du uns vergeben kannst. Und dann bitte, gib uns in unser Leben hinein dieses Gewicht, dieses bleibende Gewicht, dass unser Leben vor dir etwas zählen kann und dass wir in dieser Welt etwas ausrichten und tun können, dir zur Ehre. Du hast Schwache und Beladene zu dir gerufen und erwählt. Und darum lassen wir uns auch jetzt von dir rufen und bitten dich, wirke du aus unserem Leben etwas Großes für dich und dein Reich. Und wir bringen dir auch in der Stille all die persönlichen Sorgen, die uns bewegen und bedrängen. Du erhörst Gebet, darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Wir hören noch einmal den Chor. Das, was eben der Chor gesungen hat mit dem Menetekel, das auf unserem Leben stand und durch Gottes gütige Vaterhand ausgelöscht wird, das weist uns schon auf die Predigt hin. Ich möchte als Schriftlesung dazu aus 2. Petrus 3 lesen. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn Jesu verheißene Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles so, wie es seit Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass es früher schon einmal einen Himmel gab, dazu eine Erde, die durch Gottes Wort aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Dennoch wurde damals die Welt durch die Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch sein Wort für das Feuer aufgespart. Bewahrt bis zum Untergang, bis zum Tag des Gerichts und des Untergangs der gottlosen Menschen. Eins aber sollt ihr nicht vergessen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Erfüllung seiner Verheißung nicht hinaus, wie es manche für eine Verzögerung halten. Vielmehr hat er Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Buße finden. Der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit großem Krachen vergehen, die Elemente aber werden vor Hitze zerschmelzen und die Erde und alles, was darauf ist, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so vergehen wird, wie wichtig ist es dann, dass ihr ein geheiligtes und frommes Leben führt und so den Tag Gottes erwartet und seine Ankunft beschleunigt, dann werden die Himmel in Feuer aufgehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit herrscht. Wir singen nun das Lied von Gerhard Terstegen, Gott rufet noch, 271, die ersten 3 Verse.
Yeah.
Unser Predigtext ist heute für den drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, wenn Sie es mitlesen wollen, in der sechsten Reihe unseres Gesangbuches, drittletzter Sonntag aus Daniel 5, Belsazars Gastmahl. Wir befinden uns in Babel, also nicht in Israel, sondern fernab im Zweistromland. Jerusalem ist zerstört, die Bevölkerung ist deportiert und Daniel hat ein Amt erhalten in der Regierung. Das war sehr klug von den Babyloniern gemacht, dass sie die Nationalitätenfrage dadurch lösten, dass sie von den besiegten Völkern einige in ihre Regierung aufnahmen. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götzen. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger, wie von einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war und ihm die Beine zitterten. Und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeibringen solle. Und er ließ den Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Darüber erschrak der König Belsazar noch mehr und verlor seine Farbe ganz und seine Mächtigen wurden Angst und Bange. Da ging auf die Worte des Königs und seiner Mächtigen die Königin Mutter, also die Witwe von Nebukadnezar, in den Saal hinein und sprach, der König lebe ewig, lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götterweisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde. Dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man nun Daniel, der wird dir sagen, was es bedeutet. Da wurde Daniel vor den König geführt und der König sprach zu Daniel, bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter habest und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden ist. Nun habe ich vor mich rufen lassen die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet, aber sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet. Mein König, Gott der Höchste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich, Macht, Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und um solcher Macht willen, die ihm gegeben war, fürchteten und scheuten sich vor ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen. Er tötete, wen er wollte, er ließ leben, wen er wollte, er erhöhte, wen er wollte, er demütigte, wen er wollte. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre und wurde verstoßen aus der Gemeinschaft der Menschen und sein Herz wurde gleich dem der Tiere und musste bei dem Wild hausen und fraß Gras wie die Rinder und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis er lernte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und sie gibt, wem er will. Aber du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deine Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch fühlen können. Den Gott aber, der deinen Atem und alle deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So aber lautet die Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, mene, tekel, upharsin. Und sie bedeutet dies. Mene, das ist, Gott hat ein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belsazar, dass man Daniel mit Purpur kleiden sollte und ihm eine goldene Kette um den Hals geben und ließ vor ihm verkünden, dass er der Dritte im Königreich sei. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Herr, lass uns deinen Ruf heute begreifen. Amen. Wenn man in einer Gesellschaft ist und die Unterhaltung darauf kommt, gibt es oft merkwürdige Verlegenheiten. Andere entdecken, wir sind Christen, wir sind überzeugte Christen. Und dann starrt einen das Gegenüber so merkwürdig an und schließlich sagen so Mutige, ja sagen Sie mal, fühlen Sie sich denn da nicht eingeengt, wenn man Christ ist? Wird da nicht Ihre ganze Freude und Ihr Lebenswillen gelähmt? Ist gut, wenn uns einer dann so den Einstieg erleichtert und wir ihm sagen dürfen, was uns so bewegt, dass ja unser Leben mit Gott erst weit wird und groß wird, dass uns ja Gott erst auf Höhen führt. Und darum habe ich mich immer an der Gestalt des Daniel begeistern können. Er ist ja alles andere als das, was man so gemeinhin eine Flasche nennt. Er wurde als gläubiger Mann ein einflussreicher Staatsmann in der Regierung der Chaldäer. Er hat in kürzester Zeit das Vertrauen der Verantwortlichen dieses babylonischen Weltstaats erhalten. Er war ein ganz begabter Spitzendiplomat, ein Ass. Vielleicht kommt das manchmal in unseren Predigten zu kurz und wir reden dann über andere Themen des Glaubens. Und ich will das heute einfach unseren jungen Leuten einmal sagen, dass das nie übersehen werden darf. Nur wenn Gott der Herr in unserem Leben ist, wird unser Leben groß, bedeutend und weit. Und wir kennen ja viele solche Spitzenleute aus der Bibel. Den David, der vor Goliath stand, oder den Simson oder den Gideon. Ich weiß nicht, woher diese falsche Scheu kommt, diese geheuchelte Demut. Dass manche Christen nur so Mauerblümchen sein wollen und nicht merken, dass Gott aus uns etwas Großes heute machen will. Er kann aus Weichlingen harte Männer machen. Und er kann aus Angsthasen Leute machen, die wie ein Fels in der Brandung stehen. Wir haben doch so gern das Lied gesungen, bleibe fest wie Daniel, stehst du auch allein, wages treu vor aller Welt Gottes Kind zu sein. Nur nicht, dass Sie denken, der Daniel hätte das in seinem Charakter, in seinem Naturell irgendwo angeboren von seinen Vätern gehabt. Ich sehe ihn ganz anders vor mir, als damals er als junger Mensch in die Gefangenschaft geführt wurde. War er so 14, 15, ich stelle mir ihn als einen schüchternen Jungen vor, der damals ganz überrascht war, als er in diese Auswahlgruppe kommt, die zum diplomatischen Dienst vorbereitet werden soll. Und als dann die erste Stelle kommt, wo von ihm verlangt wird, er solle wieder Gott sündigen, dann sagt Daniel, das kann ich nicht. Die ganze Kraft des Daniel war nur, dass er in seinem Glauben fest war. Nur nichts wider Gott. Und Gott hat ihn bestätigt. Wir haben nirgendwo nur den kleinsten Anhalt, dass Daniel als Person oder Charakter überragend war. Es war sein Glaube, sein Festhalten. Und darum heißt es ja in diesem Lied, starke Männer voller Licht können nicht bestehen. Die Starken doch nicht, sondern die, die treu sind im Glauben. Und da hat Gott diesen Daniel gehalten und ihm eine Aufgabe zugewiesen, weil er Gott vertraut hat. Wissen Sie das für Ihr Leben, was das bedeutet? Einfach Gott zu trauen, wider alles und sagen, ich bleibe ihm treu. Ohne Taktik, ohne Heuchelei, ich bleibe ihm treu. Daniel steht nicht als ein Held vor uns, wie die menschlichen Helden uns sonst angepriesen werden, diese Idole. Er wusste um seine Schwäche, er wusste um seine Gefährdung, er war versucht, wie wir alle. Aber er hat Gott vertraut und Gott hat ihn nicht enttäuscht. Er hat ihn gebraucht zum Dienst in der Welt, ganz oben in der Spitze dieser Weltreiche. Und er wurde ein ganz wichtiger Mann. Daniel glaubte und er sah durch diese Welt hindurch auf den Gott, den man nicht sehen kann, als sähe er ihn. Und das machte ihn mutig, fröhlich und angstfrei. Ich will Ihnen jetzt einfach über den Daniel weitererzählen, anhand von drei Einschnitten, die ich mache, anhand von drei Leitsätzen, damit wir von diesem Daniel etwas lernen für uns, für unsere Aufgaben, die Gott uns stellt. Zuerst einmal, er ließ sich seine Aufgabe in der Welt zuweisen. Er ließ sich seine Aufgabe in der Welt zuweisen. Haben Sie richtig gehört, in der Welt? Die Welt ist doch böse, oder nicht? Die Welt ist doch sehr böse, die ist doch von Gott gefallen. Und es handelt sich ja noch um die Welt von Babel. Das hat ja in der Bibel schon einen Klang, Babylon. Das ist ja schon fast die Hölle selbst. Ja, Daniel soll eine Aufgabe wahrnehmen in Babel, ein Amt. Sollte er nicht als gläubiger Mann sagen, ich beschmutze mir die Hände nicht, ich gehe nicht nach Babel, ich bleibe fröhlich in meinem kleinen Raum, wo ich Gott ehren und dienen darf. Das steht hier in der Bibel, dass Gott den Daniel nach Babel gesandt hat. In diese Stadt des Untergangs, in diese Stadt der Gottlosigkeit. Und ihm noch Verantwortung überträgt, in ein hohes Staatsamt ihn sendet. Das ist eindeutig. Diese Welt kann so gottlos sein, wie sie will. Gott sendet uns in diese Welt und gibt uns hier Ämter und Aufträge. Denn Gott will nicht, heute noch nicht, dass diese Welt zugrunde geht, sondern sie ist bewahrt unter seiner Geduld. Und auch Babel braucht treue Zeugen Gottes. Und wenn es im Staatsdienst ist und in der Politik, ganz treue und bewährte Zeugen Gottes. Denn diese gottlose Welt kann gar nicht leben und existieren ohne treue Gottesdiener. Und da hinein lässt sich dieser Daniel senden. Das war mir eine Entdeckung, die ich Ihnen einfach einmal weitersagen muss. Da ist unser Platz, da will uns Gott haben. Und es soll nur keiner diese frommen Worte machen, als sei das alles nicht mehr so wichtig und nebensächlich, was wir in der Welt, in Volk und Öffentlichkeit zu tun haben. Dort will uns der heilige Gott zum Dienst haben. Man könnte einer den falschen Schluss ableiten und sagen, gut, dann wird also doch die Grenze verwischt zwischen Welt ohne Gott und zwischen Reich Gottes. Es ist alles doch in einerlei. Und dann ist ja gar nicht so wichtig, ich bin ja auch in der Welt drin und dann denkt er an seine dunklen Geldgeschäfte, die er treibt und an allerhand Wege, die vor Gott nicht recht sind. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das Große ist ja, dass Daniel in der Welt von Babel steht und dort in Babel ohne irgendeinen Kompromiss
Gott dient ohne einen Kompromiss. Wir sagen so leicht, man kann das ja gar nicht. Man kann ja heute in der modernen Welt nicht im Wirtschaftsleben und in der Politik, man kann da ja gar nicht Gott dienen, wenn man nicht ein ganz weites Gewissen hat. Das stimmt nicht. Da sagt das Wort Gottes, doch es geht. Daniel hat es auch vermocht. Nur müssen Sie wissen, es geht dann nur in der Bereitschaft, dass man sein Leben dran gibt und sein Pöstchen. Daniel war mehrfach bereit, in diesem Dienst sich den Kopf runterschneiden zu lassen. Oder sich ins Feuer werfen zu lassen. Oder sich den Löwen zum Fraß vorsetzen zu lassen. Er hat nicht an seinem Ämtchen geklebt. Und darum hat er nicht in der Politik gesagt, ich muss das ja tun für mein Amt, sonst bin ich morgen nicht mehr da. Er war in der Welt von Babel als ein Gottesdiener und hat gesagt, wenn Sie mich feuern, das ist egal. Aber ich bleibe bei dem, was ich für recht erkannt habe. Und er hat dies durchgehalten an Dingen, wo ich fast noch meinen würde, es wären zweitrangige Fragen. Als nachher der Erlass der Meder kam, man dürfe nicht mehr öffentlich beten. Da war beim Daniel das Erste, dass er auf den Söller seines Hauses ging und vor allen Augen niedergefallen ist und den Herrn angebetet hat. Wo gibt es noch solche Christen in der Politik, in der Öffentlichkeit, im Wirtschaftsleben? Die sagen, das ist doch ganz unwichtig, was wir Menschen tun können. Ich will Gott ehren und ihm dienen, auch in Babel. Darum bitte jetzt kein Missverständnis, als ob uns da plötzlich ein weites Gewissen geschenkt wäre. Gott sendet seine Boten auch nach Babel zum Dienst, aber dann als die kompromisslosen Diener. Und ich bin so froh, dass uns auch über der Gestalt des Daniel deutlich wird, man muss nicht einmal um Pöstchen kämpfen. Gott hat dem Daniel den Weg geebnet. Wie viele Christen sind in der Politik elend zugrunde gegangen, weil sie ihr Gewissen verkauft haben, um ihre Karriere willen, und weil sie gemeint haben, sie müssen einmal doch die große Linie sehen und nicht Gottes Gebot treu zu sein. Und darin sind sie untergegangen. Gott hat dem Daniel den Weg bereitet und ihn auf die Spitze gebracht. Und darum war er so frei von Menschengunst, von der Lobhudelei und all das, was ihm entgegengebracht wurde. Gott hat ihn dorthin gestellt. Dann wird Gott schon wissen, wie er das macht. Genauso wie er einst als Junge damals am Hof der Könige in Babel gesagt hat, ich will an diesen Speisen nicht teilhaben, gib mir Wasser und Gemüse. Und wenn es Gott will, dann wird es gelingen. Ich will nicht, wenn er will. Daniel hat sich nicht angebiedert an Babel. Wir meinen immer wieder, wenn wir vom öffentlichen Auftrag der Christen in der Welt reden, wir müssen uns anbiedern als Kirche, als Christen an die Welt. Wir müssen ihr nachrennen und sagen, lasst uns doch auch noch ein bisschen mit. Das hat Daniel nie getan. Und darum konnte er sein Zeugnis geben und seinen Dienst tun. Das ist mir auch groß, als dieses rauschende Fest anbrach, das Belsazar halten ließ. Da hat Daniel auch nicht telefoniert, wenn ich so mal modern sagen darf, kriege ich auch noch eine Eintrittskarte. Ich möchte auch dabei sein, wenn so ein großer Empfang gegeben wird. Erstaunlich, dass Daniel sogar dem König Belsazar unbekannt war, obwohl er doch unter Nebukadnezar der zweite Mann im Staate war. Natürlich, der Belsazar wollte von diesem Zeugen Gottes nichts mehr wissen. Und auf seinen Trinkgelagen konnte man ihn nicht brauchen. Wir brauchen nicht immer denken, wir müssen immer die Füße in die Tür stellen und immer dabei sein und noch auf jedes Trittbrett aufspringen, damit wir wirklich auch gesehen werden. Daniel steht so souverän auch in dieser babylonischen Welt. Er lässt den Belsazar ganz allein. Und die Stunde wird kommen, wo man ihn ruft. Er braucht nicht auf die Partys der Welt mit, damit er auch gesehen wird und damit er einen Namen bekommt. Gott weiß, wann er auf dieser Party auftreten wird und wann sein Wort gehört wird. Das gibt uns Abstand von den Dingen. Und dann sehen wir noch einmal vor uns diese rauschende Gesellschaft. Wie oft haben wir vor den Gottlosen dieser Welt Angst? Ich habe bei jedem Hausbesuch und bei jedem Krankenbesuch Angst. Denn ein Mensch ist ja immer so schwierig, so heikel, das richtige Wort ihm zu sagen. Und dann noch erst noch solch eine große Gesellschaft. Und die Bibel ist so gut, dass sie uns einfach immer wieder hinter die Kulissen führt und uns zeigt, dass dahinter gar nichts Großes steht. Selbst hinter diesem irrsinnigen Frevel, als die Tempelgefäße hergebracht werden und die alle daraus nicht trinken, saufen, da wird nur gezeigt, das ist richtig sichtbar, das ist die Elite des babylonischen Weltstaates. Arme Leute, die ihr Gewissen beruhigen müssen, die letztlich Angst vor Gott haben und die erst nach der ersten Flasche Wein Mut bekommen, Gott zu lästern. Dass wir nicht verachtend werden, Menschenverachtung bekommen, man könnte das bekommen, so ist die Welt. Da gibt uns die Bibel nichts dafür her. So ist die Welt ohne Gott, arm und leer und verloren. Dieser König Belsazar braucht das zur Hebung seines Selbstwertgefühles. Damit er was ist, braucht er die Lästerung, er muss fluchen können. Damit er sich richtig stolz brüsten kann. Und das kann er erst, wenn er halb besoffen ist. Und das alles spielt sich ab in der Nacht. In der Nacht, die so oft ein Tollhaus für dunkle Mächte wird. Und dann singen sie ihr Lied. Sie singen ihr Lied. Wie wunderbar ist ein Lied, das man singen kann, Gott zur Ehre. Und wie schmutzig kann ein Lied sein, das zur Lästerung Gottes gesungen wird, wie damals, als diese Götzen angebetet werden. Wir sollten doch keine Angst haben vor den gottfeindlichen Mächten dieser Welt, wenn sie sich so hilflos gebärden, so schwach sind. Was können sie uns tun? Wir sollten uns nicht fürchten vor den Riesenheeren des atheistischen Marxismus. Sie sind so schwach, so klein. Das hat die Christen zu allen Zeiten immer wieder getröstet und ermutigt. Und diese ganze Prachtentfaltung des babylonischen Staates darf uns nicht dazu verführen, dass wir unser Zeugnis denen anpassen. Ach, wenn wir nur treue Zeugen sind, mutige Zeugen wie Daniel, wenn wir heute in unserer modernen Welt genauso stehen, treu und fest wie Daniel. Nun, der andere Punkt, der mir wichtig ist. Das eine war, Daniel lässt sich seine Aufgabe in dieser Welt zuweisen. Und das andere, er ließ sich von der Weisheit Gottes leiten. Von der Weisheit Daniels lesen wir schon im ersten Kapitel des Daniel-Buches. Mit der Weisheit ist es ja merkwürdig. Jeder meint, er hätte genug bekommen. Oder ist jemand von Ihnen da, der meint, er sei nicht weise genug? Wir meinen ja immer, der andere wäre ein bisschen zu kurz bedient worden bei der Weisheit. Aber es gibt ganz wenig Leute, die sagen, ich habe nicht genug. Als König Salomo sein Amt antreten sollte, hat er in der Nacht vor der Amtseinführung zu Gott gebetet, gib mir Weisheit und Erkenntnis. Und das ist kennzeichnend für alle, die Gott lieb haben, dass sie wissen, wir haben nie die Gaben für die Ämter. Nie. Mich stört das immer wieder, wenn in unseren Tagen so gemacht wird, als wenn die Christen in allen Fragen, allen Sozialfragen, allen politischen Fragen, die haben immer die Antwort. Die können die Welt belehren. Wir sollten ein wenig demütiger sein. Und das kleinste Amt, das wir übernehmen, ob das Elternbeirat ist oder ein Gemeinderatssitz, oder irgendwo in einem Betriebsrat oder wo uns Gott eine Verantwortung gibt. Herr, gib mir Weisheit und Erkenntnis. Wir haben das doch nicht. Die Leitung einer Bubenjungschar. Gib mir Weisheit und Erkenntnis, dass ich in die Herzen der Kinder hineinsehen kann. Ein Lehrer in der Schule. Und wo das ist? Das Elternamt. Gib mir Weisheit und Erkenntnis. Herr Salomo wurde ja ein blitzgescheiter Mann. Ich beneide ihn. Er hat 3000 Sprüche gedichtet und 1005 Lieder gemacht und er konnte von den Bäumen dichten und von der Zeder auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Wand wächst. Und er dichtete von den Tieren des Landes, von Vögeln und Gewürm und Fischen. Ich würde das auch so gern tun. Ich habe immer nur das eine zu predigen in meinen Predigten. Ich kann nur das eine Thema anstimmen. Aber es ist wunderbar, wenn Gott einen Menschen so weise macht wie den Salomo, dass er die ganze Welt deuten kann und auf Gott hin führt. Und da wird auch hier an Daniel deutlich, wie solche Leute in der Welt eine Autorität sind. Wenn Gott Weisheit gibt, dann horchen sogar die Gottlosen auf. Nicht immer. Aber Gott setzt seine Stunden. Es war schon viel früher so, wo Daniel gerufen wurde und wo Daniel in die höchsten Ämter gesetzt wurde. Nun kommen die Königinnenmutter. Darf ich mal hier geschwind ausholen? Es gibt ganze Reihe von Theologen, die sagen, das alles sei nicht historisch. Es wurde in einer Predigtanleitung für heute sogar empfohlen, man soll der Gemeinde sagen, das alles sei nicht historisch so. Warum? Weil es keinen Sohn Nebukadnezars gibt in der Historie, der Belsazar heißt. Aber der Sohn Nebukadnezars hieß Evil-Merodach und lebte nur 2 Jahre und wurde umgebracht. Das ist genau das, was hier steht. Und er war ein liederlicher Sohn, der das Erbe Nebukadnezars verschleuderte. Und ich las bei einem Ausleger, dass mit dem Namen sei ihm gar kein Problem, das sei Evil-Merodach, der Sohn Nebukadnezars gewesen, denn damals hätten viele im Babylonierreich Belsazar geheißen. Zum Beispiel sei auch Daniel Belsazar genannt worden. So steht es ja hier in unserem Kapitel selbst. Im Vers 12, er wurde Belsazar genannt, auch Daniel. Dann war das offenbar ein sehr häufiger Name und viele Babylonier hätten bis zu 7 Namen gehabt. Und da war nun die Frau des Nebukadnezars, die Königinnenwitwe, die nicht an diesem rauschenden Festmahl teilnahm. Sie war nicht dabei. Weil sie den Weg ihres Sohnes zutiefst verabscheute. Ist das nicht alles urhistorisch, was hier erzählt wird? Für mich so überzeugend glaubwürdig. Und sie kommt in diesem Augenblick, als ihr hinterbracht wird, die Party deines Sohnes ist unterbrochen. So was Furchtbares passiert. Und da wird sie als eine heidnische Frau, die etwas ahnt vom wahren, lebendigen Gott, eine Zeugin Gottes. Und sie sagt, mein Sohn, ich hätte dich so vor manchem gern bewahren wollen. Hör doch auf die Stimme Belsazar, Daniels, der Belsazar heißt. Hör doch auf ihn. Er hat von Gott Weisheit. Er kann dir viel geben. Und dann tritt Daniel herein, der Mann, der von Gott mit Weisheit beschenkt ist. Und ich wollte, dass wir solche Zeugen Gottes sind, von Weisheit erfüllt. Der sagt, behalte deine Geschenke. Ich brauche das nicht. Wenn wir doch so unabhängig wären und wir sagen, wir brauchen das Lob der Welt nicht und wir brauchen nicht die Anerkennung der Menschen, wir haben unsere Bestätigung von Gott und die sagen wir dir weiter. Und dann ist diese ganze Rede von Daniel eine so seelsorgerliche Rede, wie er diesen Belsazar noch einmal bei den Erfahrungen seines Vaters abholt. Dein Vater Nebukadnezar war ein überheblicher König. Der hat nie gewusst, dass Gott auch ein Gott der Völker ist. Und erst als er damals, was war denn das, als er geisteskrank wurde, da hat er sich vor Gott gedemütigt und hat in der Buße zurückgefunden. Du, Belsazar, hast als Sohn nichts gelernt aus dem. Du hast dich überhoben. Weißt du denn nichts von dem Gott, der deinem Leben Atem gibt, der dich erhält bis heute? Wir schulden der Welt doch ein klärendes Zeugnis. Wie warten die Menschen darauf? Sie sind doch längst verunsichert. Und das ist ein großes Bild. Auf der einen Seite der König mit seinen schlotternden Knien, der dasteht, ganz blass. Und auf der anderen Seite der Daniel, den man zwar vor die Löwen werfen kann, den man in den Ofen stecken kann, um ihn zu verbrennen. Und der doch ein unerschütterlicher Zeuge Jesu ist. Kein Angsthase, sondern ein Fels in der Brandung. Weil er sich von Gott gesandt weiß. Ich bin oft in meinem Dienst mit zitternden Knien losgegangen. Ich bin wohl noch nie anders als mit zitternden Knien auf dieser Kanzel gestanden. Aber wir dürfen das immer wieder hören, dass Gott uns stark macht und fest macht. Und dass wir den Mund aufmachen sollen und seine Herrschaft bezeugen. Auch da, wo Widerspruch ist. Und es ins Gesicht hinein den Mächtigen dieser Welt sagen. Und wo dieser Wahn als die letzte Neuigkeit des 20. Jahrhunderts noch einmal auf den Tisch gebracht wird, als ob der Mensch das Maß der Dinge wäre. Und dass wir es bezeugen wie Daniel, in Liebe und Geduld. Dass wir laut und mutig das Wort sagen, das wir sagen müssen. Noch ein letztes. Daniel verschwieg den großen Ernst nicht. Daniel hat nicht geplappert über religiöse Dinge. Er hat nichts Unverbindliches gesprochen. Er hat diese Flammenschrift ganz einfach gedeutet und hat das ausgesprochen. Ich stocke oft, wenn wir irgendwo an dieses schwere Thema kommen. Gibt es eine Verdammnis? Kann man verloren gehen? Das kann man ja einem Menschen gar nicht sagen. Und was bedeutet das für die, die gestorben sind, ohne die Versöhnung angenommen zu haben? Man kann gar nicht drüber reden. Wer wirklich das begriffen hat, kann nicht drüber reden. Wie kann ein Daniel dies überhaupt vor dem Belsazar sagen, gewogen, zu leicht befunden? Über dieser Welt liegt ein Urteil. Wir müssen immer wieder sagen, doch es gibt eine Zählung Gottes. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und ich bitte Sie, verstehen Sie uns und stoßen Sie sich nicht daran, wenn Sie sagen, warum ist denn manchmal der so leidenschaftlich? Weil es in der Bibel darüber nichts Beschönigendes gibt. Weil Jesus geweint hat wie ein Kind, als er vor Jerusalem saß und sagen musste, du hast nicht erkannt, was zu deinem Frieden dient. Es gibt eine Zählung unserer Taten und eine Zusammenrechnung und eine Addition, die bei uns frommen Leuten verheerend ist. Wir sind Kandidaten der Verdammnis. Und wenn dann gewogen wird und wir all das drauflegen und sagen, wir haben doch so schöne Sachen schon für dich gemacht. Wir haben doch manches Päckchen gepackt und manchen Gang für dich gemacht und manchmal auch dich bekannt, wird gewogen und dann dieses Furchtbare, wie die Waage hochspringt und das alles nicht gewogen werden kann zu dem, was auf der anderen Seite in der Waagschale liegt. Ich bin so froh, dass ich diesen Ernst predigen darf, zugleich mit der wunderbaren Tatsache, dass da Jesus dasteht, der anders zählt und der meine ganze Schuld anders abrechnen will, der sie wegträgt und durchstreicht und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Heller fehlt. Dass er ganz anders meine Schulden zählt in seiner Vergebung. Und wenn er wiegt, dass er dann plötzlich seine Hand drauflegt und dann auf einmal fährt die Waage hoch, dass meine ganze Schuld, die da auf dem anderen Teller aufgehäuft liegt, rausfällt und weggetragen ist. Gewogen und auf einmal gerecht gefunden. Es ist nicht das, was ich bringen kann, da stehe ich neben Belsazar und all den anderen frevelhaften Leuten. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben. Das ist der Liebe wert. Aber es liegt ein heiliger Ernst über diesem Rufen. Und ich will Sie einfach bitten, in diesen letzten Sonntagen dieses November, wo wir immer wieder die Gerichtsbotschaft im Evangelium hören, sind Sie so gewogen worden? Sind Sie gerecht gefunden? Stimmt Ihre Waage? Hat er die Hand auf ihre Seite gelegt und gesagt, du gehörst mir. Es gibt ein unheimliches Richten Gottes über den Weltvölkern und kein Volk ist davon entnommen und wir schulden den Völkern der Welt diese Verkündigung der frohen Botschaft, dass Gott rechtfertigt und dass man selbst in der letzten dunkelsten Nacht nicht sterben muss wie Belsazar, sondern sagen kann, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Amen. Barmherziger Vater im Himmel, du liebst die ganze Welt und wir können uns oft so hochmütig absetzen von den Menschen um uns herum, die dich nicht kennen. Und wir haben so oft schon diese Welt geurteilt und gerichtet. Und du hast sie noch nicht endgültig gerichtet. Und darum sendest du uns in diese Welt als deine Zeugen. Vergib uns, wo wir dein Zeugenamt so schlecht ausgeführt haben. Und wo wir so wenig treu dich bekannt haben. Und dass wir oft so verschwommen nur von dir geredet haben und nicht zur Umkehr aufgefordert haben. Herr, du sendest uns heute neu in deinen Dienst und gibst uns Aufgaben in der Welt. Vergib uns, wo wir ein Anstoß sind für dich, wo wir unsere Arbeit schlecht tun, wo wir immer wieder an unsere eigenen Grenzen stoßen und doch nicht dich um mehr Weisheit und Erkenntnis bitten, wo andere Leute sich mit Recht stoßen an uns und unserem Tun und Arbeiten. Herr, mach uns auch in allem äußeren Dienst zu deinen Zeugen,
in all den alltäglichen Aufgaben und Verpflichtungen. Und da stellen wir auch dir diese Ämter hin, in denen wir sind und in die wir durch dich gesandt sind, dass wir dort in deinem Auftrag wirken können, weil du diese Welt in deiner Geduld trägst. Und dann gib uns auch diese unerschütterliche Festigkeit, dass wir unsere Angst, unser Zittern überwinden und den Menschen dieser Welt den Ernst deines Evangeliums sagen und sie heimrufen zu dir, zu deiner Liebe, zum neuen Leben, das du ihnen schenken willst. Herr, segne dazu auch unseren Dienst in unserer Gemeinde,